Ja, guten Morgen von meiner Seite auch. Ich will mich vielleicht ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Silvia Block. Den Namen habt ihr schon auf den Einladungskarten gelesen. Ja, ich mache es gerne mit einem Lied, einem Liedvers. Ich singe aber nicht so schön wie ihr, aber ich möchte es trotzdem ganz kurz versuchen. Dann könnt ihr raten, woher ich eigentlich ursprünglich komme. In die Berg bin ich gern, und da freut sich mein Gmiert, wo die Olmröslern wachsen und der Enzian bliert. Wo die Olmröslern wachsen und der Enzian bliert. So, geschafft, und jetzt dürft ihr raten, woher ich komme. Nein? Österreich, genau. Ich bin eine waschechte Österreicherin. Ja, und dann wird man gerne gefragt, wie kommt eine Österreicherin nach Deutschland? Und das hängt etwas mit der Mentalität der Österreicher zusammen. Wenn nämlich ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Und wenn er vielleicht sagt, dann meint er eigentlich Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist er eigentlich kein Österreicher. Und das war das Glück meines Mannes, ich konnte nicht Nein sagen. Ja, und so hat er mich von Österreich weggeheiratet. Wir haben die ersten Jahre 5 Jahre in Karlsruhe gewohnt, dann 10 Jahre in Mannheim und jetzt sind wir schon 16 Jahre in Hünfeld bei Fulda. Und mein Mann ist auch sehr viel zu Vorträgen unterwegs. Und jetzt, wo unsere Kinder aus dem Haus sind, die haben beide dieses Jahr geheiratet, ja, jetzt reise ich ihm so ein bisschen hinterher. Aber ich merke gerade, ich brauche noch meine Brille. Wenn man älter wird, geht es nämlich auch ohne diese Gläser nicht mehr. Gut. Ja, wir haben dieses Thema, lass mich zu deiner Ehre leben. Ich weiß nicht, ob ich auch ein bisschen in die Runde fragen darf. Wer kann denn eigentlich zur Ehre Gottes leben? Was meint ihr? Wer kann eigentlich zur Ehre Gottes leben? Ja, genau. Eigentlich kann nur ein Mensch zur Ehre Gottes leben, der auch die Kraft, ja, dazu bekommt, von Gott geschenkt bekommt. Und genau, und deswegen ist dieser Tag heute für Frauen, die Jesus Christus lieb haben, die einmal in ihrem Leben Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben. Für diese Frauen ist dieser Tag. Ja, und dann möchte ich gerne weiter in die Runde fragen, was meint ihr, wie stellt ihr euch eine Frau zur Ehre Gottes vor? Wie soll sie sein? Was soll sie tun? Was soll sie nicht tun? Was soll sie können? Also habt einfach den Mut, etwas zu sagen. Wie stellt ihr euch eine Frau zur Ehre Gottes vor?
Besonnen.
Bitte?
Besonnen.
Besonnen. Das ist natürlich so ein großer Begriff, besonnen, was das heißt, ja?
Fleißig.
Also ich wiederhole einfach wegen der Aufnahme. In Sprüche 31 steht alles.
Das ist aber eine perfekte.
Das ist eine perfekte. Ja, was fällt euch noch ein?
Aufrichtig.
Demütig, ehrlich,
nicht aufgeben,
was soll sie tun, beziehungsweise nicht tun? Sie soll nicht versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Ganz wichtig, da kommt man. Ja? Traut euch nur. Sie soll Gott gut kennen.
Sie
Sie sollte nicht schlecht reden. Eine Beterin sein. Den Kindern von der Liebe Gottes weitergeben. Mhm. In inniger Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein. Ja, wir haben einiges zusammengetragen. Ich darf jetzt nun bald 36 Jahre, im Oktober ja, sind es jetzt 36 Jahre, mit dem Herrn leben. Und mir sind dazu folgende Punkte wichtig geworden. Wir sehen sie jetzt an der Tafel. Und die möchte ich heute an diesem Tag miteinander, mit euch miteinander besprechen. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist erstmal eine Miterbin der Gnade des Lebens. Sie ist eine fruchtbare Rebe, eine gehorsame Christin, eine treue Beterin, eine mutige Botschafterin, eine fleißige Dienerin, eine begabte Jüngerin, eine reife Lehrerin und eine bewahrte Gehilfin und ein leeres Gefäß. Das sind so die 10 Punkte, die ich mit euch heute an diesem Tag besprechen möchte. Und ich beginne mit theoretischen Grundlagen. Es ist einfach so, ich kenne euch nicht. Und wenn ich wo das erste Mal bin, dann möchte ich auch etwas theoretische Grundlagen legen, auf die ich dann aufbauen möchte. Also ein Haus braucht ein gutes Fundament, bevor dann die Steine drauf kommen. Und so beginne ich mit dem ersten Punkt. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist eine Miterbin der Gnade des Lebens. Da leitet uns das Bibelwort aus dem ersten Petrusbrief. Da heißt es, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß als dem weiblichen und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. In diesem Punkt stellen wir also uns erstmal die Frage, wer bist du aus Gottes Sicht? Wer bist du? Wir haben alle das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zugehörigkeit, nach Liebe, Bedeutung. Und mit diesem Punkt möchte ich euch einfach zeigen, wie wertvoll du bist. Warum bist du wertvoll? Normalerweise, wenn wir jetzt eine kleinere Gruppe wären, würde ich all die Bibelstellen aufschlagen lassen. Aber dazu reicht uns jetzt die Zeit nicht. Ihr könnt sie aber alle nachschlagen, sie werden jetzt immer an der Tafel eben aufgelistet sein. Du bist wertvoll, weil du mit dem Blut Christi erkauft bist. Ahnst du, wie teuer du erkauft wurdest? Gott bezahlte den höchsten Preis, um dich zu erlösen. Es kostete nichts Geringeres als das Blut des Herrn Jesus, um dich zu retten. Stell dir mal vor, wenn du daheim ein ganz wertvolles Gemälde hättest oder eine ganz teure Vase, wie würdest du mit diesem Gegenstand behutsam umgehen, dass er nicht kaputt geht? Und jetzt stellt euch vor, wir sind mit dem Blut Christi erkauft. So wertvoll sind wir. Dann, du bist wertvoll, ein Kind des allmächtigen Gottes. Ach, wenn wir das Kind, die Tochter eines berühmten Arztes oder Naturwissenschaftlers oder Politikers wären, oh, da kämen wir uns nicht ganz schön gut vor. Aber stellt euch vor, wir sind Kinder des allmächtigen Gottes. Du wurdest durch den Glauben an Jesus Christus ein Kind des allmächtigen Schöpfers des Himmels und der Erde. Kannst du dir diese Würde vorstellen? Ja, es gibt keine größere Würde, als ein Kind Gottes zu sein. Und du bist wertvoll, eine Schwester des Herrn Jesus, ja? Jesus Christus schämt sich nicht, dich seine Schwester zu nennen. Und du bist wertvoll, weil du als Heilige und Gerechte bezeichnet wirst. Durch deinen Glauben an Jesus Christus versetzt es dich Gott in einen neuen Stand. So sehr adelt er dich. Und du bist wertvoll, ewig von Gott geliebt. Du bist eine von Gott Geliebte.
Gott ehrt dich durch seine unwandelbare Liebe zu dir. Du wirst immer geliebt sein, auch wenn du dich in diesem Leben einsam und verlassen fühlst. Gott liebt dich. Gott ist immer der Gebende und Schenkende, bevor er etwas gebietet. Ja, und dann, du bist wertvoll, reich gesegnet in Christus. Gott hat uns mit wunderbaren himmlischen Gütern beschenkt. Was meine ich damit? Ist es nicht kostbar, die Vergebung unserer Lebensschuld zu haben und ewiges Leben zu besitzen, für Zeit und Ewigkeit zu wissen, ich gehöre Gott? Er hat uns mit dem Heiligen Geist versiegelt und damit verstehe ich eigentlich die Heilige Schrift erst richtig. Und ich darf sogar einmal ein himmlisches Erbe antreten. Ist das nicht wunderbar? Gott beschenkt uns mit wunderbaren geistlichen Segnungen. Und dann, du bist wertvoll zum Priestertum berufen. Du bist ein Mitglied der königlichen Priesterschaft. Darauf komme ich am Nachmittag noch zu sprechen. Und dann, du bist wertvoll, eine Gesandte an Christi statt. Auch wir hätten ja alle gern so super Positionen in diesem Leben, Karriere und einen tollen Beruf. Aber stellt euch vor, wir haben den besten Beruf, den es überhaupt gibt. Wir sind Botschafter an Christi statt. Wir dürfen an seiner Stadt die Botschaft weitergeben. Ja, das Evangelium. Du bist Licht und Salz dieser Welt. Ist das nicht gewaltig? Durch uns sollen andere Menschen auf Gott aufmerksam gemacht werden. Deswegen veranstaltet ihr auch evangelistische Frauenfrühstückstreffen und Evangelisationen. Ja? Und du bist wertvoll, weil du weise gemacht bist. Du bist weise. Wirklich, du bist klug. Warum? Wisst ihr, durch Gottes Wort haben wir die besten Maßstäbe für unser Leben. Gott zeigt uns, wie ein Leben in Ehe und Familie funktionieren kann. Ein Leben im Beruf und in der Gesellschaft. Er sagt uns, was richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht ist. Wir haben so tolle Maßstäbe für das Leben. Deswegen, du bist weise gemacht, wenn du dich am Wort Gottes orientierst und Gottes Wort befolgst. Ja, du bist reich gemacht in der Erkenntnis eines sinnvollen Lebens zur Ehre Gottes. Und du bist wertvoll, ein Glied am Leib Christi. Du bist nicht allein. Durch die Wiedergeburt bist du hineingetauft in den Leib Christi, und das heißt in seine Gemeinde. Du bist ein Teil des Ganzen, ein behütetes Schaf der Herde, ein lebendiger Stein eines geistlichen Hauses, ein wertvolles Glied am Leib Christi. Zur Universalgemeinde gehörend bist du der Tempel Gottes, Gottes Ackerfeld und Braut Christi. Du bist wertvoll, weil die Gemeinde wertvoll ist. Ja, die Gemeinde ist in Gottes Augen sehr wertvoll. Die Ortsgemeinde ist das Miniaturbild der Gesamtgemeinde. Und wenn du zur weltweiten Gemeinde gehörst, dann hat Gott auch einen Platz für dich in der örtlichen Gemeinde. Und deswegen, jede Frau, die zur Ehre Gottes leben will, wird auch ein verbindliches Glied in ihrer Ortsgemeinde sein. Ja, ich fasse diesen ersten Punkt nochmal zusammen. Manchmal leiden auch Christen unter Minderwertigkeitsgefühlen. Und wenn du in einer Persönlichkeitskrise steckst, dann besinne dich bitte heute neu darauf, wie sehr Christus dich liebt, was du in ihm bist und was du in ihm hast. Allein deine Beziehung zu ihm macht dein Leben wirklich wertvoll. Dein Leben ist reich gesegnet, egal welchen irdischen Stand du inne hast. Ob du vermögend oder arm bist, gesund oder krank, ledig oder verheiratet, geschieden oder verwitwet, ob du gut aussiehst oder nicht, ob du viel leisten kannst oder wenig. Du bist wunderbar gemacht, genauso wie Gott, der Schöpfer, dich haben wollte. Du bist ein Kind Gottes, kein anderer Stand ist diesem gleich. Du bist selbstlos geliebt. Niemand wird dich je so lieben, wie Gott es tut. Du bist reich, beschenkt mit kostbaren himmlischen Gütern. Du bist weise, anteilhabend an allen Schätzen der Weisheit und Erkenntnis. Du bist ein Glied am Leib Christi, eingebunden in eine christliche Gemeinschaft. Und du hast den besten und sinnvollsten Beruf, angestellt beim besten Arbeitgeber, der dich mit allem ausrüstet, was du zum Dienst für ihn brauchst und dich in der Ewigkeit noch belohnen will. Ja, ich stelle gerne immer ein paar Kernfragen und dann kommt auch immer ein Kernsatz nach jedem Punkt. Kernfrage: Glaubst du, dass du in Christus wirklich wertvoll bist? Glaubst du das? Freust du dich, eine Miterbin der Gnade des Lebens zu sein? Und schätzt du es, zur Brautgemeinde Christi dazuzugehören? Wisst ihr, mir ist so wichtig, wenn ich heute noch viel darüber reden werde, was wir für Jesus tun können, wie wir uns einsetzen können, dann möchte ich nicht von hinten treiben, du musst und du sollst und du kannst, sondern ich möchte von vorne ziehen. Wenn ich weiß, welche wunderbare Berufung ich habe, welche wunderbare Stellung, ein Königskind, dann soll diese Stellung mich motivieren, so zu leben, wie Gott es gefällt. Versteht ihr den Unterschied? Meine Stellung, meine Berufung, die macht es mir leichter, wirklich ihm nachzufolgen. Und deswegen der Kernsatz: Ehre Gott durch deine hohe Berufung in Christus. Weil du so eine hohe Berufung hast, deswegen lebe auch gemäß deiner Berufung. An der Stelle, ihr lieben Frauen, würde ich gerne, dass wir Gott miteinander anbeten. Wisst ihr, dann hat sich der Tag schon gelohnt. Gott freut sich nämlich, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn groß machen, wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir sein Wesen erheben. Das, was er ist, das ist Anbetung. Danke ist, wenn wir für das danken, was er uns gegeben hat, ja. Aber Anbetung ist, ihn für sein Wesen zu loben. Und natürlich dürfen wir ihn auch danken für das, was er uns geschenkt hat. Aber mal mit Fürbitte und Bitte zurückbleiben. Erstmal wirklich Gott erheben mit Anbetung und Dank. Wollen wir das gemeinsam machen? Ich würde ermutigen, dass wir kurze Gebete sprechen, laut mit Amen schließen, dass der Nächste dann weitermachen kann. Und ich würde diese Gebetszeit dann abschließen. Wollen wir uns dazu erheben? Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir so von ganzem Herzen danken, dich anbeten, dass du uns herausgerettet hast aus unserem Schmutz, aus unserer Sünde, aus unserer Verlorenheit und dass du uns auf einen neuen Boden gestellt hast, dass wir gerecht und heilig vor dir sein dürfen durch Jesus Christus. Danke, Herr, dass du so ein gütiger Gott bist, der uns auch versiegelt hat mit dem Heiligen Geist und dass wir jetzt dein Wort verstehen dürfen durch deinen Geist und dass du uns auch so weise gemacht hast, indem wir immer besser begreifen, wie ein Leben zu deiner Ehre aussieht. Und Herr, wir wünschen uns das so sehr. Wir machen dir immer wieder Schande, das wissen wir, aber wir möchten dir so gerne zur Ehre leben und dazu schenk du auch heute ja, dein Wort. Danke, Herr, dass du ein wunderbarer Gott bist, der so großes Interesse an unserem Leben hat. Wir wollen dich erheben. Amen. Ja, wir kommen zum nächsten Punkt. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist eine fruchtbare Rebe. Da leitet uns das Bibelwort aus dem Johannesevangelium, das ich sehr, sehr liebe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Gott sucht fruchtbare Reben. Er freut sich über Frauen, durch die er sich verherrlichen kann. Und Gott wünscht sich Frucht für die Ewigkeit durch dein Leben, ganz persönlich. Und diese Frucht wird natürlich bei jeder Frau auch anders aussehen und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Und deswegen wollen wir in einem ersten Schritt, jetzt noch nicht einblenden bitte, miteinander erarbeiten, was denn die Bibel als Frucht bezeichnet. Was fallen euch für Bibelstellen ein? Was nennt die Bibel Frucht? Was ist Frucht? Wer hat den Mut, was zu sagen? Langmut ist eine Frucht. Mhm. Ja, genau, Galater 5, Vers 22, da gehört das alles hinein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, das ist auf jeden Fall Frucht. Aber ist das alles? Nennt die Bibel noch andere Dinge Frucht? Kinder sind eine Gabe Gottes, ja. Frucht, Leibesfrucht. Ja, ist interessant, das erlebe ich immer wieder. Man bleibt bei Galater 5, Vers 22 als Frucht stehen. Aber wisst ihr, die Bibel spricht von viel, viel mehr, was Frucht ist. Jetzt nehmen wir die nächste Folie. Also ein geheiligter Charakter, dazu gehört Galater 5, 22. Das nennt die Bibel Frucht. Aber wisst ihr, dass die Bibel auch die Errettung eines Menschen als Frucht bezeichnet? Frucht, ja, müsst ihr nachlesen, Johannes 4. Und ein erneuerter Lebensstil ist Frucht. Ja? Was meine ich damit? Dass ich eben nicht mitschwimme wie die Welt, alles so mache wie die Menschen, die ohne Gott leben, sondern dass ich auch in dem einen oder anderen Bereich gegen den Strom schwimme. Das ist auch Frucht, ein erneuerter Lebensstil. Dass ich andere Lebensziele habe als eben der gottlose Mensch neben mir. Gute Werke nennt die Bibel auch Frucht. Kolosser 1 und Titus 3. Die finanzielle Unterstützung nennt Paulus Frucht. Ja? Er sagt nicht, dass ich die Gabe, die finanzielle Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zu euren Gunsten mehrt. Ja? Auch finanzielle Unterstützung eines Missionars ist Frucht. Die Frucht der Lippen. Der Zeugendienst, wenn ich Jesus bekenne vor den Menschen, das ist Frucht. Und überhaupt die Verbreitung des Evangeliums. Paulus sagt, dass ich auch bei euch in dem Gebiet noch etwas Frucht schaffe. Damit meint er, dass Menschen gerettet werden. Und überhaupt Philipper 1, jede Arbeit im Reich Gottes nennt die Bibel Frucht. Ist mehr als nur Galater 5, stimmt's? Ja. Und in einem zweiten Gedankengang klären wir, wie Frucht überhaupt entsteht. Wer ist für Frucht verantwortlich? Gott oder wir? Also zweitens, wie geschieht Frucht? Und da wollen wir das aus zwei Perspektiven betrachten. Wie eine Münze zwei Seiten hat, so geschieht es auch mit dem Fruchtbringen. Erstens, Frucht aus göttlicher Perspektive. Frucht ist alles, was Gott selbst durch uns wirken kann. Schauen wir mal das Leben des Herrn Jesus an. Er ist uns ja sowieso in allem das Vorbild. Er vollbrachte die Werke, die Gott ihm gab. In Johannes 5 heißt es, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Ja, Gott selbst wirkte Frucht im Leben seines Sohnes. Und genauso wurzelt auch unser Fruchtbringen im Plan Gottes mit uns. In Johannes 15 heißt es, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und ich mag den Vers in Hebräer 13, so diese Aussage, die da steht, Jesus Christus, er vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Ja, ihr Lieben, es besteht tatsächlich die Gefahr, dass wir denken, viel Einsatz, viel Dienst, viel Arbeit ist gleichzeitig viel Frucht. Oh nein. Friedrich von Bodelschwingh sagte, wir können Gott nur mit dem dienen, was er selber in uns schafft. Ja, und deswegen liebe ich dieses Bild von Rebe und Weinstock. Schaut, hier ist der Weinstock, hier sind die Trauben, die Frucht. Und wir sind nur Verbindungsstück zwischen Weinstock und Frucht. Nur Verbindungsstück, Rebe. Ist das nicht entlastend? Gott ist es, der die Frucht wirkt. Wir können sie nicht krampfhaft selbst produzieren. Frucht lässt sich nicht befehlen. Frucht kann nur reifen. Ja, aber dann kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich dann das Fruchtbringen überhaupt nicht beeinflussen? Und jetzt kommt die zweite Seite der Münze. Die Frucht aus menschlicher Perspektive. Frucht ist alles, was ein Christ in Abhängigkeit von Gott und seinem Willen tut. In dieser Aussage liegt nun, kommt nur herein, liegt nun die Verantwortung des Menschen begründet. Auch hierfür hinterließ uns Jesus Christus ein Vorbild. Er sagte nämlich, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus Christus forschte jeden Tag und bei allem, was er tat, nach dem Willen Gottes. Wir vergegenwärtigen uns da ein paar Beispiele. Er verwandelte Wasser in Wein nicht, als Maria ihn bat, sondern erst als er innerlichen Auftrag bekam. Er ging nicht auf die Bitte der Jünger hinauf nach Jerusalem, sondern erst als er von Gott Weisung bekam. Und er gab auch dem Drängen der Menschen nicht nach, sondern nach einer Gebetszeit ging er an einen anderen Ort. Darauf komme ich später noch. Jesus Christus konnte nichts ohne den Vater tun und wir können nichts ohne Jesus Christus tun. Und deswegen fordert Jesus seine Jünger auf, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Die Rebe am Weinstock bleiben, der bringt viel Frucht. Ja, und was meint jetzt Gott mit bleiben? Wisst ihr, wir müssen immer die Bibel mit der Bibel auslegen. Dann laufen wir nicht Gefahr, etwas Falsches zu entdecken oder zu lehren. Im Vers 7 heißt es nämlich, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, der bringt viel Frucht. Also was heißt das? Wenn die Worte Gottes in mir bleiben sollen, wie bleiben denn die Worte Gottes in mir? Doch nur, wie wir schon gehört haben, wenn ich die Gemeinschaft mit Jesus pflege, wenn ich sein Wort aufnehme und mit ihm rede. dann bleibt das Wort Gottes in mir. Also ihr Lieben, Gott wünscht sich, dass wir Reben sind, durch die sein Saft, und was ist sein Saft? Sein Wort. Das ist Geist und Leben, das hat Kraft, durch uns ungehindert fließen kann. Versteht ihr? Das ist das A und O für ein fruchtbares Leben, ihr Lieben. Das ist das A und O. Und deswegen werde ich immer wieder darauf zurückkommen, denn nur wenn wir Gott unsere ganze Ohnmacht bekennen, aber seine Kraft durch Gebet und Wort anziehen, dann wird er durch uns das wirken, was Frucht bedeutet, was Frucht bringt. Und Gott freut sich über ein Leben, das wir ihm vertrauensvoll hingeben, dass wir nach seinem Willen forschen und dabei alles von ihm und nichts von uns erwarten. Also wir haben festgestellt, das sind zwei Seiten einer Münze. Gott wirkt alles, aber ich kann sehr wohl auch das Fließen des Saftes beeinflussen. So, und da kommen wir zum dritten Schritt. Bringst du Frucht? Denk nochmal an die Rebe. Ich weiß nicht, ob ein Winzer unter uns ist, also eine Familie, die Weinberg hat, aber ihr kennt alle den Weinstock. Da kommen dann die Seitentriebe. Und was passiert mit diesen Seitentrieben? Da fließt plötzlich vom Wurzelstamm, fließt dann auch Saft nicht nur in die Hauptrebe, sondern auch in die Seitentriebe. Und diese Seitentriebe rauben natürlich der Hauptrebe den Saft. Und dann kann es passieren, wenn so viele Seitentriebe da sind, dann kommen am Ende nur kleine Träubchen raus, weil zu wenig Saft da ist, dass die Trauben richtig reifen können. Also, und das ist jetzt auch unsere Verantwortung. Unser Verhalten entscheidet letztlich tatsächlich, wie viel Frucht am Ende des Lebens rauskommt. Warum? Nicht, weil wir der Saft sind, aber weil wir den Saft blockieren können. Versteht ihr? Das ist mir so wichtig. Ja? So, und ihr sollt nichts mir glauben. Ihr Lieben, prüft alles, was ich sage, an der Schrift. Ist mir ganz wichtig. Ja? So, wie kann ich jetzt belegen, das, was ich gesagt habe? Ich würde jetzt in einer kleinen Gruppe eine Gruppenarbeit machen und euch da selber drauf kommen lassen, aber wir haben nicht die Zeit. Aber lest mal Markus 4, Vers 19. Da steht, die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden der übrigen Dinge kommen herein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Es geht immer ums Wort. Guck mal, es wird erstickt. Und wenn es erstickt wird, das Wort, der Saft, dann bringt es keine Frucht. Und jetzt könnt ihr sehen, was sind die Dinge, die den Saft, das Wort ersticken? Sorgen der Zeit, dass ich nur beschäftigt bin mit den irdischen Dingen, mit diesem Leben und gar keine Zeit mehr habe, überhaupt zu Jesu Füßen zu sitzen. Oder der Betrug des Reichtums, noch mehr ansammeln und noch mehr und noch, ich will das jetzt nicht sagen, 3 Autos und 2 Urlaube und noch ein Haus und bitte, versteht ihr, es geht um ein inneres Streben, es geht nicht um die Dinge an und für sich, manches braucht man auch, aber dieses Streben nach mehr, der Betrug des Reichtums und die Begierden der übrigen Dinge, da können wir alles Mögliche einsetzen, ja, immerfort, aber da komme ich später noch drauf, mit dem Handy, immerfort, keine Ruhe mehr, keine Zeit der Stille. So, und dann heißt es tatsächlich in Markus 13, der eine bringt 100, der andere 60, der andere 30-fach Frucht. Wir haben in der Gemeinde immer Leute, die einen mehr bringen, mehr Frucht und die anderen weniger. Aber bitte macht das niemals an den Aktivitäten fest. Es kann sein, dass eine Mutter daheim mit großer Hingabe ihre Kinder versorgt und eben auch mal zu Aktivitäten in der Gemeinde aus diesem Grund Nein sagt. Und die hat mehr Frucht gebracht, wie ein Mädchen vorne, die singt und sich nur selbst darstellen will. Versteht ihr? ist ein Unterschied. Frucht, das können wir nicht beurteilen, wer Frucht bringt oder nicht. Das, Gott schaut ins Herz, er alleine weiß es. Ja? Also, und in 1. Korinther 13 heißt es tatsächlich, wenn jemandes Werk bleiben wird, dann wird er belohnt, aber wenn jemandes Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden. Also das heißt tatsächlich, unser Lebenswerk kommt einmal auf den Prüfstand. Und es wird das Bestand haben, was mit Gold, Silber und Edelsteinen gebaut ist. Und was sind Gold, Silber und Edelsteine? Das sind Metalle aus der Tiefe. Und wieder sind wir, was aus der Tiefe, aus der Gemeinschaft mit Gott heraus erwächst. Das ist Frucht. Und Heustrohstoppel, das ist oben, das sind Aktivitäten, die ohne Verbindung mit dem Herrn getan werden. Versteht ihr? Das ist mir so wichtig. Denn ich will keinen, heute Nachmittag, keinen frommen Aktivismus fördern, sondern ich möchte gern ein fruchtbares Leben fördern. Und das erwächst aus der Gemeinschaft mit ihm. Ja, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, 2. Korinther 5,10, damit jeder Einzelne empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, es sei Gutes oder Böses. Ja, und wie gut, wir haben einen Winzermeister, der sehr auf uns Acht hat. Und deswegen fängt er an, diese Seitentriebe zu beschneiden. Und das tut auch manchmal sehr weh. Aber diese Beschneidung, die auch nicht immer ist, ja, ich werde dauernd das ganze Jahr lang, also im Bild des Jahreszyklus eines Weinstockes beschrieben, der wird nicht dauernd fort nur beschnitten. Es gibt eine Beschneidung und dann gibt es wieder die Blüte und die Frucht. Aber Beschneidung von den Seitentrieben ist notwendig. Und ihr Lieben, ich würde mich sehr freuen, wenn heute auch ja, jemand erkannt hat, boah, da will Jesus dran, da will er diesen Seitentrieb in meinem Leben abschneiden. Aber nicht, um mir weh zu tun, sondern nur, damit ich noch mehr Frucht bringe. Also, ich fasse zusammen. Gott allein wirkt Frucht, die in Ewigkeit Bestand hat. Ist das klar? Nur Gott wirkt die Frucht. Unsere Verantwortung liegt im Bleiben. Und in selbstverleugnender Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus werden wir zur Rebe, durch die Gott sein Werk tun kann. Und deswegen die Kernfragen: Möchtest du eine fruchtbare Rebe für deinen Erlöser sein? Das beginnt mit einer Willensentscheidung. Gott zwingt sich uns nicht auf. Möchtest du von ganzem Herzen eine fruchtbare Rebe für unseren Erlöser sein? Bist du bereit, dich ganz deinem Herrn hinzugeben? Und vertraust du Gott, dass er viel bleibende Frucht durch dein Leben wirken will? Ihr Lieben, dann ehre Gott durch ein hingegebenes Leben. Ehre Gott durch ein hingegebenes Leben. Und ihr Lieben, wie gesagt, ich bin nicht gekommen heute, um euch nur Wissen zu vermitteln. Ihr wisst sicher eh schon viel. Ich bin gekommen, ich wünsche mir so sehr, dass von dem heutigen Tag Veränderung ausgeht. Und deswegen möchte ich jetzt ermutigen, dass wir uns eine kurze Zeit der Stille nehmen, um Gott im Gebet zu suchen und mit ihm diese wesentlichen Dinge, die ich jetzt gesagt habe, festzumachen. Vielleicht müssen wir uns beugen und sagen, Herr, ich habe gemerkt, es ist gar nicht mein Lebensziel, Frucht für dich zu bringen. Das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ich bin gerettet, aber alles andere, da bin ich selber Herr in meinem Leben. Oder jemand merkt, oh Herr, ich habe erkannt, das ist ein Seitentrieb. Den will ich dir jetzt zu Füßen legen und sagen, der verhindert mein Fruchtbringen für dich. Ich will ihn bei dir ablegen. Ich will davon wegkommen. Ja? Oder was euch der Geist Gottes selber aufs Herz legt. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einfach im Stillen eine Zeit haben, wo jede das Angesicht Gottes sucht. Und davon hängt am meisten ab, ob dieser Tag Frucht für die Ewigkeit bringen wird. Ich schließe dann wieder ab. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wissen, dass wir keine Frucht aus uns selbst produzieren können. Du bist es, der in uns die Frucht wirkt, die in Ewigkeit Bestand hat. Und das macht uns klein, zeigt uns, dass wir ja ohne dich nichts tun können. Und doch haben wir auch erkannt, dass wir deinen Lebenssaft, dein Wort ersticken können. Und so möchte ich dich innig bitten, lieber Herr, dass du unser Leben reinigst von den Seitentrieben, die das Fruchtbringen verhindern. Herr, schenk du in uns allen den innigen Wunsch, Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Und dann hat sich unser Leben gelohnt. Herr, erbarme du dich. Hol uns zurück von den Seitenwegen. Hol uns zurück von falschen Prioritäten, von falschen Aktivitäten. Ja, wir brauchen dich so sehr, Herr. Und danke, dass es bei dir immer einen Neuanfang gibt. Amen. Ich habe noch eine halbe Stunde, gell? Bis 10:30, ist richtig. Ich muss noch mal auf meinen Plan schauen. Ja, genau. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist eine gehorsame Christin. Da leitet uns das Bibelwort aus dem 1. Johannesbrief, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind sehr schwer. Sehr schwer. Oh, sehr schwer. Steht das da? Nein. Seine Gebote sind nicht schwer. Sie sind nur für den schwer, der rebelliert. Also, Gott sucht Frauen, die ihn vom ganzen Herzen lieben. Und aus dieser Liebe heraus wächst doch dann auch die Bereitschaft, seine Gebote zu halten und nach seinem Willen zu leben. Also, wenn ich meinen Mann nicht liebe, dann wird all das, was ich für ihn tue, zur sauren, wie sagt man, sauren Gurkenpflicht. Ja? Aber wenn ich ihn liebe, dann tue ich auch gerne Dinge für ihn, dann ist mir das nicht so schwer, wenn ich ihn liebe. Und ihr Lieben, wir leben in dieser Welt, um für andere Menschen einen persönlichen Beitrag zu leisten. Gott hat dich zum Dienst erlöst. Und jetzt ist es doch tatsächlich so, die Dienstmöglichkeiten einer Frau sind riesengroß. Wo sollen wir denn anfangen? Gott ist es äußerst wichtig, dass wir ihm so dienen, wie er es will und nicht, wie ich mir meinen Dienst vorstelle. Auch darin bringe ich meinen Gehorsam seinen Geboten gegenüber zum Ausdruck. Was meine ich? Jetzt kommt immer wieder der Satz vor, das Gute und Richtige am falschen Platz ehrt Gott nicht. Das Gute und Richtige am falschen Platz ehrt Gott nicht. Was meine ich damit? Noch nicht jetzt weiter? Was meint ihr? Wie schauen in der Bibel die Prioritäten aus? Wer kommt an erster Stelle in den Beziehungen? An zweiter, an dritter, an vierter? Was meint ihr? Hab Mut. Wer kommt an erster Stelle? Gott. Jawohl. Wer kommt an zweiter Stelle in unseren Beziehungen? Der Ehemann, wenn ich verheiratet bin. An dritter Stelle? Die Kinder. Vierter Stelle? Die Gemeinde. Wir beginnen mit der ersten Beziehung. Ihr Lieben, das ist das A und O. Und stellt euch vor, ach, das hat mich sowas von traurig gestimmt. Letzte Woche hat jemand zu mir gesagt, wie kann ich beweisen, dass Gott meine tägliche Stille will? Jemand sagte, das sei doch gesetzlich. wie kann ich jetzt darauf antworten, dass das nicht gesetzlich ist, jeden Tag Gemeinschaft mit Gott zu pflegen? Mich hat schon alleine der Gedanke, hat mich schon so traurig gemacht, ja? Dass Gläubige sagen, es ist gesetzlich, jeden Tag die Bibel zu lesen, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Das ist ein Angriff auf unser Fruchtbringen für die Ewigkeit. Also, wir müssen die Schrift befragen. Die erste Priorität lautet, ja, deine Beziehung zu Gott ist die erste Priorität. Ganz egal, ob du verheiratet, ledig, verwitwet oder geschieden bist, die erste Priorität lautet, Gott soll den ersten Platz in deinem Leben einnehmen. Und Jesus formuliert diese Priorität in seinem Evangelium sehr drastisch. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Also als ich junggläubig war, ich kam mit der Stelle nicht zurecht. Wir sollen doch Vater und Mutter ehren, den Mann und die Kinder lieben und da steht jetzt hassen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie man das jetzt richtig auslegen kann? Hier steht hassen. An anderer Stelle steht Lieben. Was ist denn jetzt damit gemeint? Ihr Lieben, der Hebräer kennt keine Steigerungsformen. Der kennt nur Schwarz-Weiß. So, und hassen vom Hebräischen her und auch vom Kontext her heißt einfach nachrangig lieben. Nicht an erster Stelle haben, nachrangig lieben. Das Wort Miseo heißt tatsächlich auch hassen, aber heißt auch nachrangig lieben. Das heißt jetzt, Jesus will meine erste Liebe sein. In einem Brief heißt sogar, er ist ein eifersüchtiger Gott. Ich, meine Liebe zu ihm, darum eifert er. Ja? Versteht ihr? Meine Liebe zu ihm ist ihm wichtiger als mein Tun für ihn. Mensch, wenn ich euch das nur ganz fest ans, gerade euch jungen Leuten, ja, die Älteren wissen das ja eh und machen das und verstanden haben das auch gelebt, aber ihr seid so euren Einflüssen ausgesetzt, ja. Jesus will deine erste Liebe sein. Er will das Zentrum deines Lebens sein. Danach kommt alles andere, auch der Ehemann. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich meine persönliche Beziehung zu Jesus pflege, auch unabhängig von meinem Partner. Ja? Das ist so wichtig, meine Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen. Und ich kann, auch wenn ich mehrere Kinder habe, darf ich nicht mit der Ausrede kommen, dass ich keine Zeit für den Erlöser habe. Natürlich ist es schwierig, wenn man gerade ein Baby hat und das kommt nachts ein paar Mal, dann wird es nicht die effektivste Zeit am Morgen sein. Nein, konnte bei mir auch nicht immer sein. Ich war hundemüde, dann liest man Buchstaben und nimmt überhaupt nichts auf. Es geht nicht darum, eine Pflicht abzuhaken. Heute habe ich Bibel gelesen. Haken. Nein. Was ich mir so wünsche, ist, dass die Sehnsucht nach ihm immer da ist. Heute hatte ich keine Zeit, Gott zu mir reden zu lassen. Ich habe einen Schmerz, wenn ich keine Zeit mit ihm verbringen konnte. Das ist die Motivation, nicht abgehakt, Bibel gelesen. Versteht ihr? Und wenn ich Sehnsucht habe, dann werde ich auch Mittel und Wege finden. Da geht es jetzt nicht um die Uhrzeit, 6 Uhr morgens, Punkt muss, ja, sondern Sehnsucht. Es muss mir ein Schmerz sein, wenn ich ihn habe sozusagen auf die Seite gestellt, ihn schweigen habe lassen, mit ihm nicht geredet habe und ihn nicht mit mir reden habe lassen. Und da muss man sich als Ehepaar auch gegenseitig helfen. Ja? Mein Mann hat mir immer geholfen, dass ich auch, bin kein so ein robuster Mensch, ja, aber dass ich meine Zeit mit Gott pflegen konnte. Da hat mein Mann mir geholfen, dass ich diese Zeit haben konnte. Jesus Christus erteilte der fleißigen Martha eine Ermahnung. Lukas 10, bitte lest diesen Satz immer wieder. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. und das soll nicht von ihr genommen sein werden. Was hat Maria gemacht? Sie saß zu den Füßen Jesu und hat seiner Rede zugehört. Und dieses Teil soll nicht von ihr genommen werden. Also Jesus ermahnte Martha ganz gewiss nicht für ihren Dienst in der Küche. Gastfreundschaft wird uns an vielen Stellen in der Bibel geboten. Aber was ermahnte er? Ihre falschen Prioritäten. Zuerst wäre das Sitzen zu seinen Füßen notwendig gewesen. Jesus hätte scheinbar mit seinen Jüngern lieber ein bisschen länger aufs Mittagessen gewartet, wenn Martha ihm dafür auch zugehört hätte. Ja? Also es heißt nicht, dass wir Babys schreien lassen sollen, wenn sie Hunger haben. Ihr versteht, was ich meine. Es geht um die Sehnsucht, ja, nach ihm. Also, Jesus tadelte ihre falschen Prioritäten. Das Gute und Richtige, Gastfreundschaft, Essen hinstellen, bleibt ungesegnet, wenn es am falschen Platz steht. Und da muss ich euch wieder fragen, bitte denkt darüber nach, schreibt es euch auf, denkt heute noch darüber nach, die nächste Zeit. Was sind die Dinge, beziehungsweise die Aktivitäten, die meine Zeit mit Gott rauben wollen? Ihr Lieben, ich muss nochmal die Jugend ansprechen. Ich habe so viel Mitleid mit euch, werdet ihr nicht glauben. Aber es gibt keine Generation, die so angefochten wird, was die Gemeinschaft mit dem Herrn angeht, wie ihr. Und warum? Wegen unserer Medien. Diese Medien, die uns Segen und Fluch gleichzeitig sind. Habt ihr euch schon ertappt, dass ihr lieber zuerst aufs Smartphone schaut, wer hat eine WhatsApp geschrieben, kam eine Nachricht, bevor ihr die Bibel aufgeschlagen habt? Und immer Nachrichten und immer Infos und immer. Ihr werdet von außen bestimmt, ihr Lieben. Wirklich. Und das ist auch für uns eine Gefahr. Ich wäre heute auch lieber versucht gewesen, noch zu gucken, wer gemailt hat am Smartphone. Nein, erst die Gemeinschaft mit dem Herrn, erst das Angesicht Gottes suchen, bevor ich Kontakt mit der Außenwelt pflege. Versteht ihr? Und da habt ihr so einen Kampf, so einen Kampf. Aber bitte, werdet Sieger in diesem Kampf. Erst die Gemeinschaft mit dem Herrn. Erst ihn zu mir sprechen lassen. Oder auch andere vielbeschäftigte Frauen. Bitte. Denkt drüber nach, was raubt mir die Stille? Natürlich der Fernseher. Oh, ich bin nicht gegen das Fernsehen, aber am liebsten würde ich den Krempel bei vielen Familien aus dem Fenster werfen, weil er so ein Kommunikationskiller ist. Ja. Und natürlich die Zeit mit Gott raubt. Und wenn jemand einen Liebesfilm angeschaut hat und einen Krimi, glaubt ja nicht, dass der hinterher noch Lust hat zum Beten und Bibel lesen. Stimmt nicht. Also, ich habe hier noch früher geschrieben, vielleicht musst du deine Zeit in der Nähstube kürzen. Heute sind das ganz andere Probleme. Heute muss ich sagen, bitte schalt den PC nicht an, bevor dein Smartphone nicht. Lass dein Handy ausgeschalten, bevor du nicht die Gemeinschaft mit dem Herrn gepflegt hast. Und bei Frauen, die im Reich Gottes, die in der Gemeinde ganz aktiv sind, ihr Lieben, habt die Freiheit, einen Anrufbeantworter anzuschaffen. Wir haben das gemacht, als unser erstes Kind auf der Welt war und wir gemerkt haben, dauernd Unterbrechung. Ihr Lieben, man kann zurückrufen. Ja, man kann tatsächlich zurückrufen. Bei uns war am Anfang, das kam ganz schlecht in der Gemeinde an, ganz schlecht, dass die Blogs einen Anrufbeantworter hatten und man da drauf sprechen musste. Und die ersten Jahre, da hat keiner drauf gesprochen. Ja? Aber wir haben sie mittlerweile erzogen. Jetzt sprechen sie drauf. Und man kann zurück, weil ich habe gemerkt, wenn man so gerade aus einer Aktivität rauskommt und dann zum Hörer greift, oh, da kommen nicht immer weiße Worte über die Lippen. Es ist viel besser, man kann erst mal beten und sich auf ein Gespräch einstellen. Jesus hatte kein Telefon, ja? Also, ihr Lieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und wir pflegen und nähren unseren Leib. In der Regel essen wir dreimal am Tag. Ja, kriegt auch unsere Seele die Speise für den Tag? Kriegt auch sie ihre Speise? Oder kriegt nur der Leib die Speise? Die Mutter von John Wesley hatte 13 Kinder. Natürlich hatte sie eine Haushälterin und eine Köchin. Aber sie hatte die Disziplin, sich jeden Mittag eine halbe Stunde einzuschließen, um Zeit mit Gott zu verbringen und für Mann und ihre Kinder zu beten. Ja? Und was ist aus vielen ihrer Kinder geworden? Bitte glaub mir, ich wiederhole es nochmal, dem Herrn liegt mehr an deiner Liebe zu ihm als an deinem Tun für ihn. Die Pflege der Liebesbeziehung muss absolut oberste Priorität haben. Dein Dienst für Gott beginnt in der Stille. Er weckt mir jeden Morgen das Ohr. Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Damit, und jetzt kommt das Ziel, ich habe es heute Morgen am Frühstückstisch schon gesagt, damit ich weiß, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Ja? In der Stille legt mir Gott Dinge aufs Herz und ich weiß dann, was ich heute tun und lassen soll. Und jetzt nicht, dass er mir einen Plan gibt, jetzt mach das und das und das. Aber ich komme zur Ruhe und denke Dinge durch und vor ihm treffe ich dann auch Entscheidungen. Ich habe meinen Kindern, die beide ja, wirklich auch arg in der Ausbildung steckten, ich habe immer wieder gesagt, bitte lies, und dann immer so viel Einfluss von außen, und der will was, und treffen wir uns da, und machen wir das ständig, und es fällt jungen Leuten schwer, dauernd Nein zu sagen, das fällt schwer, Nein zu sagen, aber bitte studiert Markus 1, 34 bis 39, Jesus hatte einen harten Arbeitstag hinter sich, er heilte viele Kranke, trieb böse Geister aus. Trotzdem stand er am Morgen auf, am nächsten Morgen, und ging an eine einsame Stätte und betete dort. Jesus suchte die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und als er dann aus dieser Stille kam, sah er schon die Jünger und einer schrie, jedermann sucht dich, wo bist du denn? Und aus der Stille kommend hatte Jesus die Autorität zu sagen, lasst uns anderswo hingehen, in andere Städte, dass ich das selbst auch predige. Der konnte dir alles stehen lassen. Der hat nie bedürfnisorientiert, sondern auftragsorientiert gelebt. Ja? Wer mit Jesus lebt, der muss auch Nein sagen lernen. Auch zu guten Dingen. Kernfrage. Liebe Schwester, hat Jesus Christus Vorrang vor allen menschlichen Beziehungen? Verbringst du täglich Zeit mit deinem himmlischen Vater im stillen Kämmerlein? Musst du die persönliche Gemeinschaft mit Gott bewusster in deinen Alltag einplanen? Oh, ich bitte dich, mach es. Deine ganze Fruchtbarkeit hängt von dem Punkt ab, ob du Gemeinschaft mit dem Herrn pflegst und so als Rebe mit dem Weinstock verbunden bleibst. Ich fange noch den nächsten Punkt an, die zweite Priorität, deine familiären Beziehungen. Und ich möchte den ersten Teil den ledigen Frauen unter uns widmen. Familiäre Beziehungen der ledigen Frau. Liebe ledige Schwester, ich weiß nicht, warum du alleinstehend bist. Paulus spricht von der Gnadengabe des Ledigseins. Doch gewiss gibt es auch ledige Frauen, die gerne heiraten würden, aber eben noch nicht den richtigen Partner gefunden haben. Manche sind bereits wieder alleine oder geschieden. In welche Kategorie du auch gehörst. Im Korintherbrief hebt Gott die Vorrechte des Ledigstandes hervor. 1. Korinther 7, 34, die unverheiratete Frau und die Jungfrau, das sieht man beide, unverheiratet und Jungfrau, ja, sind zwei verschiedene Kategorien, ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefalle. Paulus stellt ganz nüchtern fest, dass eine unverheiratete gläubige Frau intensiver danach trachtet, dem Herrn zu gefallen. Und daraus resultiert eben auch so diese ganz enge Beziehung zu ihm. Und gerade älteren Schwestern spürt man oft diese tiefe Verbundenheit mit Christus ab. Warum? Sie besprechen ja alle Belange ihres Lebens mit ihrem Heiland. Und deswegen ist ihre Beziehung zu ihm einfach noch tiefer. Ja? Nicht umsonst ruft Jesaja der Einsamen und Verwitweten zu: Dein Gemahl ist dein Schöpfer. Ja, und wenn ich an meine Schwiegermutti denke, die jetzt beim Herrn ist schon einige Jahre, sie sagte mir: Silvia, ich kann ohne mein Heiland keine Strümpfe anziehen und keinen Garten umgraben. Sie hat ihn in alles mit hineingenommen. Ja, und an der Stelle möchte ich auch betonen, dass auch ein Leben ohne Kinder bei allem empfundenen Schmerz kein minderwertiges Leben ist. Es ist tatsächlich so, meine Beziehung zu Jesus, mit oder ohne Mann, mit oder ohne Kinder, sie macht mein Leben reich und wertvoll. Wenn ich nach seinen Zielen trachte, in Galater 4, 27, die Stelle hat schon manche Frau, die sich, Ehefrau, die sich Kinder gewünscht hat und keine bekommen hat, getröstet: Freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als die derjenigen, die den Mann hat. Wie ist das gemeint? Wisst ihr, wie schön es ist, wenn man auch mehr Zeit hat, sich um die Verlorenen zu kümmern und geistliche Kinder zu zeugen, die man begleitet oder auch in der Kinderarbeit tätig ist, ja, und da anderen Kindern Jesus groß lieb macht? Gut, aber jetzt reden wir ja von den familiären Beziehungen einer ledigen Frau. Aus Gottes Sicht beginnt ihr Dienst auch in der Familie, aber eben in der Stammfamilie. Da heißt in Matthäus 15, ich muss das wieder ja belegen: Gott hat geboten, ehre Vater und Mutter. Und wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was dir von mir zunutze kommen könnte, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und damit hat er Gottes Gebot ungültig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr über diese Stelle schon mal intensiver nachgedacht habt. Da waren die Pharisäer, die haben gesagt: So, wenn ich mein Geld in den Opferkasten lege, ja, dann brauche ich meine Eltern nicht zu versorgen. Das ist viel wichtiger, das Geld in den Tempel zu bringen. Und Jesus sagt: Nein. Streicht das durch. Das ist nicht nach den biblischen Prioritäten. Die Eltern zu ehren heißt, sie zuerst zu versorgen. Das ist zuerst Gottes Dienst. Und dann, natürlich soll ich auch die Gemeinde unterstützen. Aber ich kann ja die Gemeinde unterstützen, das Reich Gottes unterstützen und meine Eltern leben von Hartz IV oder wie auch immer. Ja? Und haben Mangel. Also, das verdeutlicht die Prioritätenreihenfolge. Gott möchte zuerst die Eltern versorgt wissen. Im Timotheus heißt es: Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Denn das ist angenehm vor Gott. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Boah, Gott war die Altersversorgung unserer Eltern ganz arg wichtig. Ja? Was passiert heute? Ganz schnell abgeschoben in die Altenheime und Pflegeheime. Natürlich, ihr Lieben, es kann auch über die Kraft gehen, aber und dann kann man auch nicht mehr. Also ich bin nicht dagegen, dass man sagt, da ist jetzt einfach eine fachmännische Hilfe notwendig. Ja? Aber zu schnell werden die Eltern abgeschoben, zu schnell, damit ich meinen Egoismus leben kann. Darum geht es. Ja? Die Fürsorgepflicht für die Eltern gilt natürlich auch für die verheiratete Frau, aber Vater und Mutter verlassen zeigt, die erste Priorität ist da, die eigene Familie, und dann kommen die Eltern. Ich kann nicht, meine Eltern leben in Österreich. Ja. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt ein halbes Jahr zu meinen Eltern, um sie zu versorgen, und meine eigene Familie vernachlässige ich. Das geht nicht. Ich habe das mal 3 Monate gemacht, als mein Vater im Sterben lag. Ja. Da hatte ich das Verständnis meiner Familie, das war ja klar. Aber ich konnte das nicht dauerhaft machen. Ja. Aber bei mir ist das Glück, wirklich das Gute, dass mein Bruder im Haus lebt, ja, und jetzt meine verwitwete Mutti gut versorgt. Und trotzdem möchte ich wissen, wie es ihr geht, und pflege Kontakt mit ihr und besuche sie auch ab und zu mal. Ja? Also, versteht ihr? Für die ledige Frau ist die erste Priorität des Dienstes die eigene Familie. Im zweiten Teil möchte ich dann viel über Dienstmöglichkeiten sprechen, aber anhand eines Beispieles möchte ich euch ein reich erfülltes Leben einer ledigen Christin, ja, von ihr berichten. Sie war Lehrerin vom Beruf, und um sich umfangreicher im Reich Gottes einzusetzen, hat sie erstmal ihre Unterrichtsstunden reduziert. Dann hat sie ganz liebevoll ihre verwitwete Mutter betreut und sie regelmäßig zum Gottesdienst abgeholt. Sie leitete eine Asylantenkinderstunde und lud zusätzlich in ihrer Wohnung Kinder, Nachbarskinder ein, um ihnen von Jesus zu erzählen. Sie betreute eine Frauengruppe und war Initiatorin für einen Hauskreis an ihrem Wohnort, wo es noch keine Gemeinde gab und bis heute nicht gibt. In ihrem Dorf war sie bei jeder Gelegenheit mit einem Büchertisch präsent. Sie hielt Wochenendseminare für ehemalige Schüler, und in den Ferien engagierte sie sich als Kindermädchen bei Missionarsfamilien im Ausland und half auch da und dort im In- und Ausland bei missionarischen Einsätzen mit. Sie besuchte auch Schulungen und Seminare, um ihre Gaben weiter zu entfalten. Dann kam der Tag, wo sie sich beurlauben ließ und als Lehrerin nach Pakistan ging, um dort in einem Heim, wo Missionarskinder praktisch unterrichtet wurden, Deutschunterricht zu geben. Und dann, da gab es noch eher europäische Verhältnisse, aber dann ist sie nach einem Jahr, zwei Jahren, in den Süden gezogen zu den Einheimischen, um dort beim Aufbau einer christlichen Schule mitzuhelfen. Und es ist gewaltig, was aus diesem Dienst geworden ist. Und all die Jahre hat sich diese Glaubensschwester nach einem Ehemann gesehnt. All die Jahre. Aber sie hat sich von diesem Wunsch nicht lahmlegen lassen, nicht blockieren lassen in ihrer Gebräuchlichkeit. Sie ist nicht da gesessen und gesagt, ach, wann kommt er denn endlich? Ja? Sondern sie hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Und wie viel Frucht ist aus diesem Leben entstanden. Und jetzt stellt euch vor, das Happy End. Wir haben natürlich immer auch gebetet, Herr, wenn es sein darf. Und es ist gut für sie, ja, dass sie noch heiratet. Ja, und das Schöne, was passiert ist, dieses Jahr hat sie geheiratet. Ja, also jetzt darf sie auch noch Ehefrau sein. Aber das Wichtige ist, sie hat sich nicht lahmlegen lassen durch den Wunsch zu heiraten. Sie hat das Vorrecht des ledigen Seins auch entdeckt. Sie konnte ihre Zeit ganz anders für das Reich Gottes einsetzen. Ja, ich denke, ich stelle noch die Fragen und dann machen wir unsere erste Pause. Kernfragen: Hast du deinen ledigen Stand für den jetzigen Zeitpunkt angenommen? Bist du dir der Würde deines ledigen Standes bewusst? Kennst du deine familiären Prioritäten? Glaubst du, dass Gott die volle Verantwortung für dein Leben übernimmt, wenn es ihm vorbehaltlos zur Verfügung steht? Dann bitte ermutige ich dich, bring als ledige Schwester viel Ewigkeitsfrucht.